In the meantime, it's going to drag out.
In der Zwischenzeit verlängern sich unnötigerweise Leid und Elend tausender Menschen. Am meisten aber regt mich auf, wie die neue Regierung das alles begründet. Nach dem Motto, wenn weiter mehr Leute rauchen, nehmen wir mehr Geld ein. Das ist gut für den Haushalt. Ich finde das ganz schön kaltherzig.
Pretty cold and calculating way of thinking about this issue.
So sehen es die in Neuseeland, die wütend sind darüber, dass ihre neue rechte Regierung im Frühjahr das strikte Anti-Raucher-Gesetz gekippt hat. Denn eigentlich hätte Neuseeland im nächsten Jahr rauchfrei sein sollen, als erstes Land weltweit. Die linke Vorgängerregierung hatte dafür die Weichen gestellt. Seit der Kehrtwende gibt es darüber in Neuseeland jedoch eine kontrovers geführte Debatte. Ein wichtiger Aspekt dabei die Frage, was ist zielführender, Dialog statt Konfrontation oder ein Frontenkrieg?
Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Die Kehrtwende entfaltet ein verheerendes Signal weit über Neuseeland hinaus, sagen die einen. Die anderen finden, die Regierung brauche das Geld und Neuseeland werde schon noch rauchfrei, halt ein paar Jahre später. Michael Franzen dazu mit einer Reportage über das ambitionierteste Anti-Tabak-Gesetz der Welt, das sich in Luft aufgelöst hat.
Die Fußgängerzone von Glen Innes, einem Vorort der neuseeländischen Millionenmetropole Auckland. Sie hat schon bessere Zeiten erlebt. Mehrere Ladenlokale stehen leer. Vor dem chinesischen Schnellimbiss gammelt ein Klumpen Reis vor sich hin. Mark Scott springt zur Seite.
Oh, hi.
Klebrige Schuhe, das ist das Letzte, was er gebrauchen kann. Der 29-Jährige ist auf dem Weg zur Tankstelle, um Tabak zu kaufen.
Ehrlich gesagt, ich rauche gerne, besonders wenn ich gestresst bin, zum Entspannen. Meist sind es 15 bis 20 Zigaretten am Tag. Ich rauche, seit ich 11 bin. Ein paar Mal habe ich versucht, es mir abzugewöhnen. Das längste waren 2 Monate. Aber dann habe ich wieder damit angefangen. Es hilft mir einfach bei Stress.
Rauchen zur Stresskompensation in Hauteroa, dem Land der langen weißen Wolke, ist das eher die Ausnahme. Nur 7% der 5,2 Millionen Neuseeländerinnen und Neuseeländer rauchen, weltweit eine der niedrigsten Werte. Dass Mark immer noch raucht, hat seine Gründe. Der Mann zieht an seiner selbstgedrehten Zigarette, ehe er loslegt. Die Schule, schwierig. Die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, dann doch nicht seins. Stattdessen Gelegenheitsjobs. Unter den 4 Geschwistern ist er der Einzige, der raucht. Ihm wurmt das, dass er das staatliche Aussteigerprogramm für Raucher abgebrochen hat, die anderen ihn wegen seiner gelben Finger aufziehen.
Ja, ich sehe sie und denke, oh, ich sollte auch aufhören. Ich würde ja auch eine Menge sparen. Der Tabak geht richtig ins Geld. Aber vor allem würde es mir gesundheitlich gut tun. Ich weiß noch, in den 2 Monaten, in denen ich nicht geraucht habe, war ich viel fitter. Keine Ahnung, warum ich Idiot damit wieder angefangen habe.
I'm looking for the offices of Ash.
Okay, I'll get Ben for you.
Der Kontrast zur trostlosen Einkaufsgegend von Glen Innes, er könnte größer kaum sein. Ash New Zealand, die wichtigste Anti-Tabak-Lobby-Organisation des Landes, ist in einem glitzernden Hochhaus untergebracht, mit viel Hightech und einem Café, in dem der kleine Cappuccino 8 neuseeländische Dollar kostet, umgerechnet rund 4,50 Euro.
Hallo, thanks for taking your time.
Oh, that's all right, nice to meet you.
Yes, likewise. Okay,
we can find a spot around here.
Sounds good.
Ash-Geschäftsführer Ben Juden zeigt nach links. Da hinten, seine Lieblingsecke im Café, ist noch frei. Zeit also, um bei einem Cappuccino mehr zu erfahren über den Mann und seinen Feldzug gegen das Nikotin.
We've been very successful in a lot of that.
Erfolgreich ist der gebürtige Brite tatsächlich gewesen, in den letzten 15 Jahren, die bei Ash das Sagen hat. Seine Gesundheits-NGO hat mit dafür gesorgt, dass in Kneipen, Clubs und Casinos Rauchverbot herrscht und eine Standardpackung Zigaretten bis zu 40 neuseeländische Dollar kosten kann. Rund 22 Euro.
And I think that's had a big impact in reducing the smoking rates as well as.
Ich denke, der hohe Preis hat einen großen Teil dazu beigetragen, die Raucherquote zu senken. Plus die ganzen staatlichen Angebote, die es gibt, um damit aufzuhören. Du kannst dir beispielsweise Nikotinkaugummis und Pflaster verschreiben lassen. Und dann ist da noch das Vaping. In den letzten 5 Jahren sind Zehntausende Raucher auf elektronische Zigaretten umgestiegen, als weniger schädliche Alternative zum Rauchen.
People switching from smoking to less harmful alternatives.
Mehr als 80.000 Erwachsene haben 2022 in Neuseeland mit dem Rauchen aufgehört. Daran hat auch Jacinda Ardern ihren Anteil. In ihrer Amtszeit verabschiedete die linke Regierungschefin ein Rauchverbot für Leute, die nach 2008 geboren wurden. Jugendliche sollten so erst gar nicht in die Versuchung kommen zu rauchen. Zusätzlich war geplant, den Nikotingehalt in Zigaretten auf fast null zu reduzieren und Tabak nur noch in einigen wenigen Verkaufsstellen anzubieten. Noch im Laufe des Sommers hätte das Gesetzespaket in Kraft treten sollen. Neuseeland so nächstes Jahr weitgehend rauchfrei sein sollen. Als erstes Land weltweit. Hätte Fahrradkette. Ardern's Sozialdemokraten haben letztes Jahr die Parlamentswahl verloren. Premier ist jetzt Christopher Luxon, ein Konservativer, der wenig von Verboten hält und das Vorhaben kurzerhand kippte.
Yes, it's disappointing and yes, there's a lot of anger out there.
Ja, das ist enttäuschend. Und ja, viele sind deshalb verärgert. Aber wir sollten uns die Mühe machen, genauer zu schauen, was die neue Regierung vorhat und mit ihr im Gespräch bleiben. Vielleicht ist es tatsächlich sinnvoller, den Nikotingehalt nur langsam zu reduzieren, statt sofort das Nikotin fast komplett aus den Zigaretten zu entfernen. Es ist komplex. Ja, das alte Anti-Raucher-Gesetz mag weltweit wegweisend gewesen sein, aber es ist nicht der einzige Weg, um das Ziel zu erreichen, Neuseeland rauchfrei zu machen.
Dialog statt Konfrontation. In der Gesundheitscommunity Neuseelands hat sich Ben damit nicht nur Freunde gemacht. Es hagelt Kritik nach dem Motto, Dialogbereitschaft mit einer solchen Regierung, die wissenschaftliche Evidenz zur Seite wischt. Der Ash-Geschäftsführer zuckt mit den Schultern. Ihm ist das zu dogmatisch, zu schwarz-weiß gedacht. Er steht auf. Der passionierte Nichtraucher muss zurück ins Büro. Vor dem Ausgang bleibt er stehen. Die Geschichte mit seinem Vater in Großbritannien, die will er unbedingt noch loswerden. Sein alter Mann, er raucht wie ein Schlot. Und natürlich, erzählt Ben, hätten sie sich über das gekippte neuseeländische Anti-Raucher-Gesetz unterhalten.
Ich habe mit ihm darüber geredet, als ich das letzte Mal in England war. Ich meinte, Papa, was würdest du tun, wenn sie bei euch das Nikotin aus den Zigaretten entfernen würden? Und glaub mir, ich habe wirklich versucht, ihm das Rauchen abzugewöhnen. Er war bei der Hypnose, er hat wirklich alles probiert, aber nichts hat funktioniert. Und was antwortet mein Vater? Jemand, der sein ganzes Leben ein braver Bürger war. Er sagt, dann würde ich die echten Zigaretten halt illegal kaufen, auf dem Schwarzmarkt.
I'd buy illegally. I'd buy off the black market.
In die Innenstadt, ins Geschäftszentrum von Auckland. Und damit zu einer Frau, die wie hypnotisiert auf ihren Bildschirm starrt, auf bunte Balken. Links, das ist der Balken für den legalen Tabakverkauf. Rechts, der höhere, der für den illegalen. Bibi Pugh spürt am Institut für öffentliche Gesundheit in ihrer Promotion dem illegalen Tabakhandel in ihrer Heimat Myanmar nach. Aus wissenschaftlichen Gründen und persönlichen.
Yes, my father was a chronic smoker for more than 30 years.
Mein Vater war über 30 Jahre lang chronischer Raucher. Er ist an Lungenkrebs gestorben, 2014. Das war für mich der Wendepunkt. Vorher habe ich in der HIV-Prävention in Myanmar gearbeitet. Aber nach dem Krebstod meines Vaters wollte ich über Nikotin forschen. Ich dachte mir, da gibt es noch viel Nachholbedarf, gerade beim Gesundheitsbewusstsein. Die Leute in Myanmar rauchen wie gehabt und sterben daran.
Gut jeder Dritte in Myanmar raucht. Zigaretten kosten in der Militärdiktatur kaum etwas. Ganz anders Neuseeland. Deshalb auch Bibis Forschungsaufenthalt. Die strengen Gesetze, das hohe Gesundheitsbewusstsein. Der Anfang 30-Jährigen imponiert das. Umso schockierter ist sie über die Kehrtwende jetzt.
Das hat mich sehr überrascht. Ich wusste nicht, dass die Regierung das Gesetz einfach so ändern kann. Das macht mich wütend. Ich helfe jetzt Chris, meinem Doktorvater, nach Beweisen zu suchen, die belegen, dass die strikten Anti-Raucher-Gesetze gut sind für Neuseeland. Die Öffentlichkeit sollte das wissen. Wir tun unser Möglichstes.
Bibi schaut hoch. Chris Bullen, ihr Doktorvater, steht in der Tür, einer der Gesundheitsexperten Neuseelands. An ihn die Frage: Was macht eine gute Anti-Tabak-Politik aus?
There is really good scientific evidence that price is probably the most important tool we have for tobacco control.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Preis wahrscheinlich das wichtigste Instrument ist, um den Tabakgebrauch zu kontrollieren. Hohe Preise schrecken junge Leute davon ab, mit dem Rauchen anzufangen und bringen Raucher dazu, damit aufzuhören. Es ist das A und O. Im Rahmen einer effektiven Anti-Raucher-Politik sollte der Staat die Nikotinsteuer erhöhen und mit den Einnahmen Programme finanzieren, die es ermöglichen, mit dem Rauchen aufzuhören.
Bullen hat sich in sein kleines Büro zurückgezogen. Es kündet von etlichen Reisen nach Übersee und einem entspannten Ordnungssinn. Der gelernte Chirurg hat schon diverse Regierungen beraten. Die neue rechte Dreierkoalition? Nein, zu der habe er keinen Draht, meint er lapidar. Kein Wunder. Der N50er gehörte zu den Unterzeichnern eines offenen Briefs von 105 neuseeländischen Gesundheitsorganisationen, die die neue Regierung aufforderten, die strengen Anti-Raucher-Gesetze nicht zu kippen. Vergeblich. So ganz kann es Neuseelands Gesundheitsguru immer noch nicht fassen. Besonders schlecht ist er auf zwei Kabinettsmitglieder zu sprechen. Auf die stellvertretende Gesundheitsministerin Casey Costello und Finanzministerin Nicola Willis. Ersterer werden enge Kontakte zur Tabakindustrie nachgesagt. Letzterer eine Vorliebe für Steuererleichterung. Was sie eint, ist ihre Verschwiegenheit. Anfragen verlaufen im Sande, Telefonate in der Warteschleife. In Interviews mit neuseeländischen Medien war die Finanzministerin Anfang des Jahres noch gesprächiger. Die Regierung brauche das Geld aus der Tabaksteuer, um die Steuern für mittlere und hohe Einkommen zu senken, gab sie zu Protokoll. Und Neuseeland werde schon noch rauchfrei, halt ein paar Jahre später.
Yes, we will eventually, but in the meantime, it's going to drag out.
Ja, wir werden das Ziel schon erreichen, aber in der Zwischenzeit verlängern sich unnötigerweise Leid und Elend tausender Menschen. Wir sollten auch nicht unterschätzen, wie die Kehrtwende in der Bevölkerung ankommt. Ist Rauchen jetzt doch nicht so schlimm? Am meisten aber regt mich auf, wie die neue Regierung das alles begründet. Nach dem Motto, wenn weiter mehr Leute rauchen, nehmen wir mehr Geld ein. Das ist gut für den Haushalt. Ich finde das ganz schön kaltherzig.
Pretty cold and calculating way of thinking about this issue.
Hello, Leitu. This is Michael calling, the German journalist.
Oh, Kia ora, Michael. How are you?
I'm fine. How are you?
Das Treffen mit Leitu Tifanga, es muss virtuell stattfinden. Die Tabakspezialistin bei Hapa Tifoda ist krank geworden. Eine Magen-Darm-Grippe, vielleicht auch ein Infekt. So ganz genau weiß die Frau von der Nationalen Gesundheitsorganisation der Maori, der Urbevölkerung Neuseelands, das nicht. Was sie allerdings genau weiß, ist, was sie von der Kehrtwende der Regierung bei der Raucherpolitik hält. Nichts.
Das ist im höchsten Maße enttäuschend. Der neuen Regierung geht es nur um ihre Steuererleichterungen. Dabei gibt es Modelle, die belegen, wenn Neuseeland am Ziel festhalten würde, rauchfrei zu werden, könnte das Gesundheitssystem in den nächsten 20 Jahren 1,3 Milliarden neuseeländische Dollar sparen. Da frage ich mich, wem schenkt die Regierung Gehör? Der Tabakindustrie oder Gesundheitsexperten? Die Beweise sprechen eine eindeutige Sprache, doch die Regierung scheint das zu ignorieren.
Prozent aller Maori rauchen. Das ist zwar deutlich weniger als vor 20 Jahren, aber immer noch fast dreimal so hoch wie der Durchschnitt. Und nein, meint Leitu am anderen Ende der Leitung, bevor die Frage komme, sie selbst rauche nicht. Als Asthmatikerin sei das auch keine gute Idee. Warum aber diese hohe Quote?
Die Kolonialisierung spielt eine große Rolle. Tabak wurde in Neuseeland durch die Siedler eingeführt. Wir Maori kannten keinen Tabak. Das war fatal. Du kannst das überall auf der Welt beobachten. Überall da, wo indigene Völker mit Produkten in Kontakt kamen, die ihnen unbekannt waren, war der Schaden groß. Das müssen wir berücksichtigen.
Schon seit Längerem bietet die Maori-Gesundheitsorganisation Aussteigerprogramme an, um vom Tabak loszukommen. Das Budget ist beschränkt, der Andrang groß.
Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz. Wir sorgen dafür, dass ein Coach der Person hilft, die mit dem Rauchen aufhören will. Es muss jemand sein, der kulturell kompetent ist, am besten ein Maori, der nicht nach Schema F sein Programm abspult, sondern auf die kulturellen Bedürfnisse seines Gegenübers eingeht. Es muss Vertrauen herrschen.
Ob die Aussteigerprogramme für Maori im gewohnten Umfang weitergehen können, ist fraglich. Angeblich will die Regierung auch da sparen. Neuseelands Ruf als Vorzeigerland beim Nichtraucherschutz erscheint sich langsam in Luft aufzulösen.
Dieses Resümee unseres Reporters Michael Franzen ist umso tragischer, als das Rauchen in Neuseeland trotz aller Bemühungen die häufigste Ursache vermeidbarer Todesfälle ist, insbesondere unter den Maori. Allerdings bleibt die Frage, ob Verbote tatsächlich der richtige Weg sind. Die Kehrtwende beim Rauchverbot ist nicht die einzige Maßnahme der konservativ-populistischen Regierung, mit der sie Gesetze oder Gesetzesvorhaben der Vorgängerregierung kassieren will. Welchen Kurs hat sie eingeschlagen? Woran orientiert sie sich? Was für Ziele verfolgt sie? Darüber will ich mit Jennifer Johnston sprechen. Sie ist unsere Korrespondentin in Singapur und auch zuständig für Neuseeland. Hallo, Frau Johnston.
Hallo, herzliche Grüße aus Singapur.
Frau Johnston, die Kehrtwende beim Rauchverbot ist nicht die einzige Maßnahme der konservativen Regierung. Eine weitere ist, zu erlauben, dass zum Beispiel Öl- und Gasvorkommen wieder ausgebeutet werden. Die Vorgängerregierung hatte das 2018 verboten. Und eine geplante Steuer auf die sogenannten Rülpse und Fürze von landwirtschaftlichen Nutztieren ist auch gestrichen worden. Sind das Hinweise auf die generelle Politik dieser Mitte-Rechts-Regierung, die ja doch aus sehr heterogenen Parteien besteht?
Ja, also die neue Regierung macht wirklich vieles ganz anders als ihre Vorgängerregierung. Aber die Wahl, das Wahlergebnis hat auch gezeigt, die Mehrheit in der Bevölkerung will diesen Wandel, will diesen Wechsel. Neuseeland kämpft einfach wie viele andere Länder auch mit Problemen wie einer Wirtschaft, die nicht rund läuft, hohen Lebensmittel- und Benzinpreisen, einer hohen Inflation, hohen Zinsen. Und da war der Wunsch nach Wechsel groß, dass eine neue Regierung diese Probleme angeht, weil das der Vorgängerregierung eben nicht mehr zugetraut wurde. Und ich sage mal überspitzt, die neue Regierung hat eben den Auftrag, sich nicht so viel um Minderheiten zu kümmern, um pupsende Schafe, sondern das Land in Schwung zu bringen. Also die Wirtschaft steht wirklich da im Mittelpunkt, dass es allen Neuseeländern wieder besser geht. Das wird wirklich gerade so mantramäßig in Neuseeland wiederholt. Und zur heterogenen Regierung, die Sie angesprochen haben. Die Koalitionspartner sind ja New Zealand First und die Partei ACT. Die stehen rechts von der Mitte, rechts von der National Party, die auch den Premierminister stellt. Aber sie sind jetzt nicht vergleichbar mit europäischen rechten Parteien. Da muss man schon sagen, dass die Neuseeländer bisher noch nie eine rechtsextreme Partei gewählt haben. Und beide rechten Parteien, die jetzt Teil der Regierung sind, die waren auch schon in der Vergangenheit Teil von Regierungen.
Dass rechts in Neuseeland was anderes bedeutet als zum Beispiel in Europa jetzt bei der EU-Wahl. Was spielt sowas wie Kriminalität oder Migration für eine Rolle bei der Politik dieser Regierung?
Vor allem das Thema Kriminalität hat eine große Rolle gespielt. Die Parteien, die jetzt an der Macht sind, an der Regierung, die wollen die Kriminalität bekämpfen, härtere Strafen einführen. Weil es in der Vergangenheit, in den Jahren zuvor, einfach Fälle gab, wie dass kleine Geschäfte häufig ausgeraubt wurden, von Jugendlichen überfallen wurden, die am Ende kaum bestraft wurden. Menschen wurden verprügelt auf offener Straße. Es gab mehr Morde, mehr Drogendelikte. Und viele Wähler hatten da das Gefühl, die alte Regierung, die tut da zu wenig gegen. Und dazu kommen Punkte, die Sie angesprochen haben. Eine hohe Einwanderung, Eine Pleitewelle nach Covid, besonders in Gaststätten, in Hotels, im Baugewerbe und auch das Gesundheitssystem kränkelt schon länger. Und das alles hat am Ende die Mitte-Rechts-Regierung in Neuseeland an die Macht gebracht.
Frau Johnston, Sie hatten es angesprochen, ich komme darauf zurück. Stichwort die Minderheit nicht mehr ganz so wichtig nehmen, sondern die Wirtschaft vor allem in Schwung bringen. Die Regierung hat ja vor gut 2 Wochen am 30. Mai ihren ersten Haushalt vorgestellt. Dort sind zum Beispiel keine neuen Mittel für Emissionsreduzierungen vorgesehen und auch klimarelevante Ausgaben werden um mehrere Milliarden neuseeländische Dollar gekürzt. Daraufhin gab es Proteste, zehntausende Menschen sind auf die Straße gegangen. Ist das ein Zeichen für eine Gesellschaft, die gespalten ist, oder ist das ein bisschen zu zugespitzt und zu dramatisch?
Das ist schon ein Zeichen für eine Gesellschaft, die gespalten ist, besonders in den Fragen Klimaschutz und Rechte der Indigenen. Das Zeichen, dass die Regierung spart mit diesem Haushalt und Ausgaben spart, zum Beispiel im Klimaschutz, ist auch erstmal ein Zeichen, dass das Land einfach hoch verschuldet ist und sparen muss. Das liegt auch daran, weil die neue Koalition im Wahlkampf Steuersenkungen versprochen hat, wo viele sagen, das ist einfach gerade der schlechteste Zeitpunkt, solche Geschenke zu machen. Das kann sich das Land gerade nicht leisten. Aber Punkte wie der Klimaschutz, der spaltet natürlich, weil viele sagen, wir müssen mehr fürs Klima tun. Es ist dringend nötig und schon lange überfällig. Und es ist viel zu kurz gedacht, da jetzt zu sparen. Aber die Abschaffung dieser Pupsteuer zum Beispiel, die freut natürlich Farmer, eine sehr, sehr wichtige Wählergruppe der Konservativen.
Die indigene Bevölkerung Neuseelands hat sich bei den Protesten gegen die Regierung besonders laut zu Wort gemeldet. Die Maori machen ja fast 20% der Bevölkerung dort aus, sind also keine marginale Gruppe. Was genau kritisieren Sie vor allem an der Regierung?
Viele Gesetzesänderungen, die jetzt gerade passieren, betreffen eben vor allem sie, die Maori. Und diese Gruppe ist auch bis heute politisch, ökonomisch, sozial benachteiligt. Auf der anderen Seite haben sie das erste Mal die 1-Millionen-Marke geknackt. Das heißt, sie stellen etwa ein Fünftel der Bevölkerung und fordern ihre Rechte auch ein. Sie sind also eine größere, hörbare Gruppe. Ihr Einfluss wächst gerade auch in der jungen Bevölkerung und über soziale Medien wie TikTok. Und viele Maori berufen sich jetzt gerade auf den Vertrag von Waitangi von 1840. Das ist das Gründungsdokument von Neuseeland, ein Vertrag zwischen den indigenen Maori und den Briten. Und die Maori haben sich damals bereit erklärt, ihr dürft hier leben, ihr Briten, Gesetze erlassen, aber im Gegenzug sollten die Rechte der Maori geschützt werden. Die neue Regierung hat zum Beispiel auch Ziele wie die Maori-Sprache aus dem Alltag wieder zurückzudrängen. Man sieht die Sprache immer mehr im Alltag. Zum Beispiel haben alle Ministerien Maori-Namen bekommen, wo jetzt die neue Regierung sagt, das verwirre, weil die meisten Neuseeländer eben noch nicht genug Maori sprechen. Und die neue Regierung will jetzt tatsächlich diesen Vertrag von 1840 überprüfen lassen.
Kann sie sich leisten, diese Proteste zu ignorieren?
Bisher kann sie das, weil die Maori noch in der Minderheit sind und tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung findet, das zeigen jedenfalls Umfragen, dass das Land gerade in die richtige Richtung steuert, dass der Schwerpunkt auf die Wirtschaftsentwicklung gerade wichtiger ist. Und dann, wenn eben die Wirtschaft wieder läuft, Geld da ist, dann könne man sich auch um zum Beispiel mehr Rechte oder ein besseres Gesundheitssystem für die Maori kümmern.
Soweit unsere Korrespondentin Jennifer Johnston über den Kurs der konservativ-populistischen Regierung in Neuseeland und wie unterschiedlich dieser von den Menschen dort bewertet wird. Danke für das Gespräch, Frau Johnston.
Sehr gerne, auf Wiederhören.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es nach Sri Lanka, wo der Bürgerkrieg seit 15 Jahren zwar offiziell beendet ist, wo aber bisher keine Aufarbeitung, geschweige denn Strafverfolgung der Verbrechen stattgefunden hat. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut.